Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns diesmal wie immer im Rahmen einer vierteiligen Podcast-Serie damit, was eigentlich unser Gesellschaftsbild, unser Weltbild, unser Menschenbild massiv von dem der bürgerlichen Parteien unterscheidet. Das kann man in Österreich natürlich am besten aufhängen an der Hauptpartei des österreichischen Kapitals, der ÖVP, was nicht heißt, dass die Neos, die Grünen, oder wie sie ja immer alle hassen, geschweige denn irgendwie die mittlerweile eigentlich zu einer blau-schwarzen Einheitspartei mit der ÖVP verschmolzene ehemalige Nazi-Partei in Österreich worden ist, kann man es trotzdem nichtsdestotrotz am besten aufhängen an der bürgerlichen Partei, die es schon am längsten gibt, wenn auch unter verschiedenen Namen und mit verschiedenen Farben. Wir haben das letzte Mal in unserer Diskussion darauf aufgehängt, was die Schwarz-Blaue, also was Schwarz-Blau 2, die zweite Regierung von ÖVP und FPÖ im Bereich der Sozialversicherungen alles angerichtet hat und wo in dem heute ein Stück weit gegenüberstehen, was unser Bild für eine sinnvolle Sozialversicherung in diesem Land wäre irgendwie, dass man manchmal Sachen verbessern kann, steht außer Streit. Wir sind uns alle einig irgendwie, dass das, was die angerichtet haben, war nur eine Verschlechterung irgendwie. Und jetzt müssen wir uns fragen, was dann wir zum Beispiel, wenn wir die Möglichkeit hätten, es tatsächlich wieder besser zu machen. An den Mikros für euch sind heute
Gerhard,
Monika,
Franz
und Axel. Ja, was dann wir tatsächlich besser machen? Die entscheidende Frage oder eine der entscheidenden Fragen und bei dieser sogenannten Strukturreform war ja die Zusammenlegung der Kassen irgendwie von x Kassen auf weniger Kassen. Und viele Menschen haben tatsächlich nicht verstanden, warum das jetzt nicht sinnvoll sein soll, sehr kleine Kassen oder auch Betriebskassen zu größeren Kassen zusammenzulegen. Wie sehen wir das?
Ja, gute Frage.
Gute Antwort.
Schauen wir. Nein, in Wirklichkeit ist wurscht, ja. Oder es war wurscht. Es hat sozusagen an dem, dass die Gebietskrankenkassen regional zuständig waren und jetzt im Größeren der ÖGK aufgegangen sind, musst du ja regional genauso sozusagen die Leistungen erbringen. Das heißt, es hat finanziell genau nichts gebracht, wie man ja jetzt sehen. Nicht? Also diese kooperierte Milliarde für die Patienten, die hat es nicht gegeben. Im Gegenteil.
Na schon, sie hat uns eine Milliarde gekostet.
Ja, sie hat uns eine Milliarde gekostet, genau. Im Gegenteil, wir haben also jetzt nur ein Minus, auch wenn man mit dem Budget jetzt ein bisschen herumgetrickst hat. Ich meine, ich schweife da jetzt ab. Verwaltungsratssitzung unlängst gewesen. Das ist die Selbstverwaltung der ÖGK, also aller Sozialversicherungsträger, aber Verwaltungsrat der ÖGK. Da hat es eine Sitzung gegeben und da ist es um die Gewinn- und Verlustrechnung gegangen. Nicht? Und da ist plötzlich ein Plus von 50 Millionen rausgekommen, nicht? Weil man sozusagen die Förderung über den Finanzausgleich, die 200 Millionen oder ein bisschen mehr sogar, da reingerechnet hat in den Eingang.
Aber noch nicht die Ausgaben.
Aber die Ausgaben nicht dazu gerechnet hat, genau. Und deswegen sind es 50 Millionen. Und da hat dann der Regierungskommissär, also die Aufsichtsbehörde, gesagt, sie sind unseriös. Fakt ist aber, was das schon eine Sensation ist, dass der Regierungskommissär quasi Unseriösität vorwirft, den Rechnern der Krankenkasse. Aber es kommt ja noch viel besser. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist dann so angenommen worden. Ja? Und der Punkt ist der, und auf das muss man halt auch immer schauen, auch wenn es Arbeitnehmervertreter sind, aber der Arbeitnehmervertreter der christlichen Fraktion, also der FCG, ÖAB, also ÖVP nahe, hat sozusagen mit Stimmübertragung an die Dienstgeber es möglich gemacht, dass das Budget halt beschlossen worden ist. Nicht? Trotz diesen Tricksen. Nicht? Also es war jetzt ein Abstecher. Fakt ist, dass man diese Zusammenlegung, über das kann man immer diskutieren und man hat halt dann eine ÖGK für ganz Österreich, aber genauso wie die Leistungen vorher zu nahe 96-97% ident waren in ganz Österreich mit marginalen regionalen Unterschieden, ist es nachher natürlich auch so. Das heißt, ich hätte die Zusammenlegung als solches war absolut nicht notwendig. Und die Betriebskrankenkassen, die da dazugekommen sind, die Bohr das gegeben hat, wo man gesagt hat, man, der spart sich so viel, das sind die Verwaltungskosten, haben die Betriebe getragen. Also das war genau im Sinne der Verwaltungseinsparung unnötig. In Wirklichkeit hat man das, die Verwaltungsausgaben ja dadurch erhöht für die versicherten Gemeinschaft. Aber ist vom Betrag her wahrscheinlich auch vernachlässigbar.
Aber es war de facto dann in diesen Betrieben eine Senkung der Lohnnebenkosten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Um das aufzugreifen, wo momentan alle ständig herumschwurbeln.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Detail, da hast du natürlich vollkommen recht. Also Fakt ist, dass das, man kann sagen, man macht einen österreichweiten Träger, aber es war nicht notwendig im Sinne eines funktionierenden Sozialversicherungssystems. Im Gegenteil, durch das, was da jetzt alles passiert, das haben wir in der letzten Folge schon angeschnitten, hat man Dinge sozusagen, gefährdet man die Dinge, also das positive Funktionieren der Sozialversicherung als solches.
Und was man vorgeschoben hat, dass die Leistungen nicht einheitlich wären, ist ja auch haarsträubend, weil so groß waren die Unterschiede nicht. Es waren marginale einzelne Unterschiede da, ja. Aber es hätte nie was dagegen gesprochen, wenn man neun Kassen hat, dass man sozusagen vereinheitlicht, auch wenn man die nicht in einer ÖGK zusammenführt.
Aber war es nicht so, dass die großen Unterschiede nicht zwischen die Bundesländer waren, sondern zwischen verschiedenen Versicherungsträgern?
Aber die bestehen immer noch.
Genau.
Weil du hast ja nicht, in der ÖGK sind weder die Beamten noch die Eisenbahner noch die Bauern. Also es wurden die Bauern mit den Gewerblichen zusammengelegt. Und die Eisenbahner mit den Beamten. Also die Unterschiede gibt es noch immer. Die hat die große Zusammenlegung eigentlich nicht erfasst.
Also man hat dort zusammengelegt und die Leistung harmonisiert, wo es de facto harmonisiert wurde.
Genau. Aber was aus dieser Perspektive, wenn man schon von Leistungsharmonisierung spricht, wo einmal in meinen Augen im ersten Schritt nichts dagegen spricht, weil ich finde, dass es nicht okay ist, wenn es unterschiedliche Leistungen gibt. Natürlich wünsche ich mir dann, dass es die bestmöglichen Leistungen für alle gibt. Wäre es aus der Perspektive nicht sinnvoll gewesen, dann zum Beispiel einen Versicherungsträger pro Bundesland zu schaffen, unabhängig davon, wer der Arbeitgeber ist oder was es für ein Versicherungsverhältnis ist. Ob man jetzt der Selbstständige ist, der Bauer ist, ein Eisenbahner, ein Beamter, ein Vertragsbediensteter, ein Angestellter, ein Arbeiter im sozialversicherungsrechtlichen Sinn oder was auch sonst immer.
Ja, es wäre sicher sinnvoll gewesen, aber ich glaube, das wäre zu kompliziert gewesen. Also für die Regierung wäre es zu kompliziert gewesen. Mhm. Weil bei den Gewerblichen und bei den Bauern werden ja die Beiträge ganz anders berechnet. Bei den Bauern wird der Einheitswert meistens herangezogen und bei den Selbstständigen Einkommensteuerbescheid und das wird ja erst in 2 Jahren im Nachhinein gemacht alles. Also da wäre es schon schwieriger gewesen.
Und das sind gerade die Bereiche, wo sozusagen die Beiträge eben nicht abdecken, die Kosten, ja?
Ja, natürlich.
Also Bauern und die Gewerbliche, da muss der Staat sehr viel zuschießen, ja? Es wird ja immer so gejammert, dass immer mehr Staat dazuschießen muss für die Gesundheitskosten, ja.
Aber auch sind für die Pension?
Und auch für das Pensionssystem wird es auch gesagt, ja. Wo aber sozusagen von der Gründung der Zweiten Republik an immer Größenordnung bis zu 30% projektiert war, ja.
Und mit der Einführung von der SVG. Ja.
Genau, mit der Einführung der SVG und das ist weiterhin nicht gefährdet, dass sozusagen das haltbar bleibt, ja.
Genau. Bei uns Lohnabhängige.
Ja, bei den Bauern und bei den Selbstständigen ist es genau der Prozentsatz umgekehrt. Nicht? Während wir, glaube ich, zu 85%
90.
oder 90 mit den Beiträgen zur ASVG, Pensionsversicherung, das System finanzieren, ist es bei Bauern und Selbstständigen genau umgekehrt. Nicht? Das heißt, 90% schießen wir dort zu, als Allgemeinheit. Nicht?
Aber wenn ich jetzt bösartig denke, ist dann nicht eine echte Vereinheitlichung und eine sinnvolle Zusammenlegung daran gescheitert, dass die ÖVP und teilweise die FPÖ ihre eigene Klientel nicht angreifen wollten? Weil bei so einer Zusammenlegung hätte man natürlich dafür sorgen müssen, dass der Deckungsgrad durch die Versicherten tatsächlich gleich hoch wird irgendwie, was er ja jetzt überhaupt nicht ist irgendwie. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema Selbstverwaltung dazu. Mhm. Wir haben ja mittlerweile eine Fremdverwaltung, wir Lohnabhängigen, wir zahlen in unsere Sozialversicherungen ein, egal welche es ist, aber die Entscheidungen fallen in Wirklichkeit fährt in Wirklichkeit die Wirtschaft oder das Kapital, egal wie man sie jetzt finanzieren will, irgendwie, weil die haben sie durch kleinere oder größere Tricksereien irgendwie die Mehrheitsverhältnisse so verändert, dass sie de facto überall eine Mehrheit haben, dort, wo sie es nicht eh schon vorher gehabt haben. Irgendwie. Es hat ja auch eine Sozialversicherung gegeben, wo sie immer schon die Mehrheit gegeben haben, die Unfallversicherungsanstalt. Dann hätte man natürlich tatsächlich sowas wie ein Proportsystem eigentlich gebraucht, wo man sagt, okay, es gibt 3% Bauern, die sozialversichert sind und 5% Selbstständige und 93% Lohnabhängige. Das heißt, die Bauern, die auf 3% der Leute in die Gremien wollen, die Selbstständigen, die auf 5% in die Gremien wollen und wir Lohnabhängigen, die auf 92% in die, oder 93%, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zahlen ich verwendet habe, dürfen 93% in die Gremien wollen. Das war doch dann tatsächlich echte Selbstverwaltung, weil in Wirklichkeit ist es doch nichts anderes, das, was jetzt passiert, ist, wie wenn man morgen mein Chef sagt, du Axel, ich sag dir jetzt auch, wie du dein Netto ausgeben darfst. Ja, ob das jetzt brutto oder brutto ist, ist eigentlich nebensächlich. Leute, die nichts mit unserem Geld zu tun haben, entscheiden, wie unser Geld verwendet wird.
Genau, das ist wieder der Beweis, bevor ich es also wieder hinmelde, ich will kein anderes Wort wählen, aber das ist wieder der Beweis, sozusagen die rückwärtsgewandte Ideologie der ÖVP. Weil das war immer Intention der ÖVP, nicht solche Dinge zu tun, dass die große Mehrheit der Menschen sozusagen angewiesen sind darauf, was sozusagen die wenigen da oben entscheiden.
Ne? Aber war das nicht immer schon ein Systemfehler in unseren Sozialversicherungen teilweise, dass dort Leute in Gremien sitzen, denen ihr Geld dort nicht verwaltet wird. Ja, wenn ich nach Deutschland schaue, ich weiß, es gibt berechtigte Kritik an diesen sogenannten Sozialwahlen, die es in Deutschland gibt, wo ja die Gremien der Sozialversicherung bestimmt werden, weil es eine extrem niedrige Wahlbeteiligung gibt. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum es die gibt. Aber prinzipiell finde ich es eigentlich schon richtig, dass in die Gremien nur, oder dass die Menschen, die in diese Gremien sitzen, nur von denen gewählt werden dürfen, deren Gelder dort auch verwaltet werden.
Da geht es nicht nur um die Gelder in dem Sinn, sondern auch um die Leistungen.
Auch das schenkt er direkt miteinander zusammen.
Ne? Naja, Leistungen beziehen nur Arbeitnehmer.
Ja, ja.
Also das wäre für mich ein viel größerer Grund, weil...
Die einzahlen, sind auch die Leistungen kriegen.
Genau, das wäre...
Das wäre aber auch bei uns gut verwirklicht. Weil eigentlich wäre die Arbeiterkammerwahl genau dasjenige, wo sozusagen die sozusagen dessen Gelder es geht, ihre Wahl treffen. Ja? Wenn es sozusagen aufgrund der Arbeiterkammerwahlen dann die Besetzung der Gremien der Sozialversicherung geschehen, dann wäre das umgesetzt.
Aber es ist halt eine indirekte Wahl und das weiß de facto niemand,
dass darüber die Gremien... Sag das nicht so laut, weil sonst kommen die Dienstgeber auch noch drauf, dass sie in die Arbeiterkammer...
Na, was glaubst du, warum die Neos jetzt kandidieren bei der Arbeiterkammer? Ne? Zumindest in Wien, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist. Ne?
Nur in Wien, trauen sie es zu.
Aber du vorher gesprochen hast wegen der Reduzierung der Lohnnebenkosten. Was reduziert worden ist zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten von den Schwarzen natürlich, ist der UV-Beitrag. Weil man jetzt ja so viel hört wegen dem Lorenz-Böhler-Spital. Ja, wenn der UV-Beitrag von 1,4% auf 1,2% reduziert wird, ja, dann passiert es halt einmal, dass man sich ein Spital nicht mehr leisten kann. Weil wenn natürlich von allen Lohnabhängigen 0,2% fehlen, ist das ganz schön viel Geld. Und welchen Beitrag haben sie natürlich reduziert? Einen Dienstgeberbeitrag. Wem kommt das wohl zugute?
Also hängt sich ja überhaupt nicht mit Lorenz Böhler zusammen jetzt, oder?
Nein, habe ich ja.
Na, aber das muss man sich auch vorstellen. Noch einen Aspekt. Die kleine Quetschen hat genau gar nichts davon, dass man den Dienstgeberbeitrag dort um die 0,2% kürzt.
Ja,
weil das macht nichts aus in Summe. Aber wenn da, um keinen Namen zu nennen, KTM Bira dort gekürzt wird, nicht? Um 0,2%, dann sind das gleich ein paar Millionen, nicht? In Wirklichkeit.
Oder ein Konzern mit ein paar 10.000 Angestellten.
Und kein Zufall, dass der gespendet hat, der ÖVP, nicht? Oder dem
Herrn Kommissar,
wie immer. Und
gleichzeitig, ja, gleichzeitig, aber sie haben
ja Zufall, dass er gespendet hat.
Die Regierung hat ja gerade großzügig unsere Lohnnebenkosten gesenkt, 0,1% weniger für die Arbeitslosenversicherung. Wir alle profitieren massiv davon. Also ich hab mir irgendwie mit diesen Einsparungen in die paar Monate seit das schon gut eine kleine Privatinsel auf dem Pazifik gekauft. Auch den Privatjet natürlich dazu, dass ich irgendwie hinkomme. Wohingegen natürlich die Konzerne, die sie für 100.000 Beschäftigte jeweils 0,1% dadurch sparen, die haben natürlich überhaupt nichts davon. Ne?
Nein, eh nicht.
Und dass vielleicht, wenn die Arbeitslosigkeit noch weiter steigt, das ist ja eigentlich skandalös irgendwie davon, dass das sowohl die Regierung als auch die veröffentlichte Meinung davon spricht, dass wir gerade eine niedrige Arbeitslosigkeit haben in Österreich bei 400.000 Menschen. Das sind, wenn man es hart durchrechnet, um die 10%. Wenn man von echten Zahlen redet, irgendwie von den Menschen, die nicht arbeiten, irgendwie, dass dann plötzlich die Leistungen irgendwie für die Arbeitslosen gekürzt werden irgendwie und dass es gerade jetzt eine Debatte um die Senkung der ohne Tischus skandalösen, irgendwie das ohne Tischus skandalösen.
Du sagst es genau, das ist die Sache. Ja. Wir Österreich hat im internationalen Vergleich einen skandalös niedrigen Nettoersatzrate mit 55% und jetzt gibt es Pläne, das weiter zu senken, statt zu erhöhen. Ja. Wir fordern ja seit langer Zeit, dass das erhöht werden muss auf 70%, weil Menschen, die arbeitssuchend sind, sollten sich nicht um ihre Existenz Sorgen machen müssen, weil das braucht viele Ressourcen, die sollten einfach in der Lage sein, einen Job zu suchen. Ja? Und nicht mit den alltäglichen Sorgen, wie sie durch den Tag kommen, wie sie auskommen, wie sie sich die Wohnung, das Essen und so weiter leisten können, genau. Beschäftigt sein.
Und 70% sind eh noch immer niedrig, wenn man sich manche skandinavische Länder anschaut, wo es bis zu 90% drauf geht.
Ja? Genau, ja.
Und dann haben wir ja noch eine dritte sehr nicht unwesentliche Sozialversicherung, ne? Die Pensionsversicherung, wo es ja auch sensationelle, also jetzt sind wir bei Schwarz-Grün und nicht mehr bei Schwarz-Blau, wo es sensationelle Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und Frauen gegeben hat. Kurz nach dem Frauentag irgendwie passt das Thema vielleicht gut. Ihr werdet sich erinnern, im Jahr 2019 ist die sogenannte Langzeitversichertenregelung, wie es offiziell heißt, abgeschafft worden mit dem Argument, dass Frauen keine Möglichkeit haben, in langzeitversicherten Status zu gehen. Und dafür irgendwie ist die enorme Verbesserung für Frauen gegeben hat, die zwischen 15 und 20 schon gearbeitet haben, die jetzt für jedes Monat, die sie in diesem Alter gearbeitet haben, einen sensationellen Euro brutto mehr Pension bekommen. Also wenn man die ganzen 5 Jahre kackelt hat, kriegt man 60 Euro brutto mehr Pension irgendwie. Also eine wahnsinnige Gleichstellungsmaßnahme. Man hätte es übrigens auch anders machen können, man hätte einfach irgendwie das Zugangsalter irgendwie senken können, damit Frauen schneller dazu kommen. Abgesehen davon war das sowieso automatisch passiert durch die skandalöse, geschissene Anhebung des Frauenpensionsalters, die jetzt gerade stattfindet, also eh automatisch irgendwann passiert, dass Frauen auch in die Langzeitversichertenregelung hätten fallen können. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und das sieht man jetzt irgendwie an allen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, den riesengroßen Unterschied zwischen unserem Gesellschaftsbild, zwischen unserer Vorstellung von einem echten Sozialstaat und zwischen dem, was die bürgerlichen Parteien machen, ist, dass die bürgerlichen Parteien eigentlich die Sozialversicherung dazu benutzen, den Menschen irgendeinen Mindeststandard zu sichern, damit es zu keine Aufstände kommt, wie es in andere Länder passiert, Hungeraufstände, Arbeitslosenaufstände, was auch immer, aber tatsächlich sind die Sozialversicherungssysteme nicht dazu da, dass alle Menschen wirklich gut geht irgendwie. Wenn ich mir Altersarmut anschaue, wenn ich mir Frauenarmut anschaue, wenn ich mir die Armut von arbeitslosen Menschen anschaue, wenn ich mir das und die Arbeit selber irgendwie im Gesundheitssystem, wenn ich mir anschaue, dass jeden Tag mehr und mehr dieses Gesundheitssystem, das immer wirklich eines der Guten auf dieser Welt war, irgendwie weiter und weiter zusammenbricht. Ich meine, die Berichte in die Medien, wie lange es dauert, bis man einen Facharzttermin kriegt, irgendwie, die sind ja nicht umsonst. Und das sind in Wirklichkeit alles Systemfehler, die es gibt irgendwie. Es gibt tatsächlich nicht so viel zu wenig Personal im Gesundheitsbereich in Österreich. Es ist nur in weiten Teilen völlig falsch eingesetzt und es ist einfach in viel zu vielen Teilen ermöglicht worden, dass man aus Gesundheit Profit schlagen kann. Irgendwie. Wenn es zum Beispiel nach mir geht, das wäre zum Beispiel in meinen Augen eine massive Notwendigkeit bei der Umbau des Gesundheitssystems. Wer Geld aus der öffentlichen Sozialversicherung haben will, also verdienen will mit seinen Leistungen, muss auch für das öffentliche Sozialversicherungssystem arbeiten. Mhm. Sprich, wer Privatarzt sein will,
genau. Der
soll auf die Superreichen warten, die ihr Golden Platin oder sonst welche Kreditkarten stecken können irgendwie und kriegt keinen Cent aus unseren Mitteln. Und alle anderen arbeiten für das System. Idealerweise sogar Angestellte. Ich meine, ich arbeite in einem Betrieb, wo es haufenweise angestellte Ärzte gibt, so wie er in der ÖGK selber zum Beispiel. Und es ist nicht alle Ärzte wollen gern irgendwie selbstständig sein. Ich kenne haufenweise Ärzte und Ärztinnen, die sagen, bitte nie angestellt sein. Ich habe Medizin studiert, weil ich mit und für Menschen arbeiten will und nicht, weil ich beschissene Verwaltungsarbeit machen kann. Und das Gleiche gilt für Psychotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen und so weiter und so fort. Ein notwendiger Umbau. Zweiter notwendiger Umbau, und ich glaube, da waren wir uns vorher schon alle einig, die Leute, die einzahlen und die Leute, die Leistungen kriegen aus einer Sozialversicherung, müssen auch die sein, die darüber entscheiden, was passiert in dieser Sozialversicherung, wer in die Gremien sitzt und so weiter und so fort. Und das ist halt der riesengroße Unterschied irgendwie. Die Bürgerlichen benutzen das Sozialversicherungssystem, um die Lebensbedingungen der Arbeiterinnenklasse zu verschlechtern und um zusätzliche Machtpositionen zu bekommen. Unsere Vorstellung von einem Sozialversicherungssystem ist, dass man möglichst hohe Qualität für möglichst viele Menschen ausholt irgendwie. Und das ist ein riesengroßes, unterschiedliches Menschenbild.
Genau. Ja. Ich würde gerne auf das Pensionsversicherungssystem zurückkommen, weil dort wieder gern die Demografie herangezogen, ja, um sozusagen daran zu knabbern im Ganzen und der Finanzierung und die Menschen einzureden, sie müssten länger arbeiten, weil sonst kann das System nicht erhalten werden. Das ist aber ein sehr einseitiger Blickpunkt auf das System, ja. Natürlich spielt die Demografie eine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle, wenn wir immer älter werden, ja, und längere Zeit in Pension sind. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Finanzierung, weil sozusagen es wird ja im derzeitigen System allein über die sozusagen ja, über den Faktor Arbeit finanziert. Man könnte auch andere Faktoren heranziehen, ja. Ja, man könnte das Kapital mehr sozusagen heranziehen in der Finanzierung, ja, der solidarischen Absicherung, ja, das ist eine Möglichkeit, die da ja zur Verfügung steht. Das andere ist, es wird gern vergessen, das Wichtigste ist, damit sozusagen das ganze System aufrechterhält bleibt und finanzierbar bleibt, ist einfach eine Beschäftigung, eine hohe Beschäftigung. Wenn es eine hohe Beschäftigung gibt und eine niedrige Arbeitslosigkeit, dann lässt sich das System auch finanzieren und erhalten. Ja? Also es spielt nicht nur die Rolle, sozusagen, ob ja, wir immer älter werden und sozusagen der Anteil der Bevölkerung, der sich in Pension befindet, steigt gegenüber jenen, der sozusagen in einer Beschäftigung steckt. Ja? Und was auch gerne verschwiegen wird, ist ja, dass wir alle im Laufe unseres Lebens in einer verschiedenen Situation sind. Zuerst sind wir Kinder, ja, sozusagen, ja, zahlen nichts in das System ein, dann sind wir Beschäftigte, zahlen ins System ein und dann, wenn wir unsere 40, 45 Jahre gearbeitet haben, ja, ist möglich, wenn man sozusagen einen Job hatte, der das auch wirklich ermöglicht, ja, weil nicht jeder Job lässt sich aufs, ja, bis in dieses Alter durchführen, weil am Bauhackler, ja, den schaue ich mir an, der bis 65 oder darüber hinaus den Job durchhält. Und dann kommt man in die wohlverdiente Pension und dann bezieht man diese Leistungen, ja, weil man auch eingezahlt hat dafür lange Zeit, ist das auch verdient.
Nicht nur der Bauhackler, es sind ja mittlerweile großteils Menschen, die zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten, irgendwie, die nicht mehr bis 65 durchhalten. Und was man diesen Helden der Demografie einmal sagen muss, was sie nämlich gerne verschweigen, ist, die Lebenserwartung in Österreich sinkt wieder. Also das mit, wir werden alle immer älter und das hat schon vor Covid begonnen irgendwie, weil nur falls wer auf die Idee kommt, das war nur diese Ausnahmephase in der Pandemie. Irgendwann 2018, 2019 hat es einen Kipppunkt gegeben, wo die Lebenserwartung in Österreich wieder zu sinken begonnen hat. Und das ist eigentlich eines der krassesten Zeichen dafür, wie kaputt dieses Gesundheitssystem schon ist. Irgendwie, wie wenn es so funktionierend ist, war, dort die Lebenserwartung weiter steigen. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war's wieder mal. Wir werden das nächste Mal im vierten Teil unserer Podcast-Serie dazu, wo sie unser Menschen- und Gesellschaftsbild von dem der Bürgerlichen aufgehängt an der ÖVP unterscheidet, fortsetzen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, schreibt es uns, kommentiert es auf unserer Facebook-Seite, kommentiert es auf Social Media, kommentiert es auf unserer Webseite, auf widerstand.at. Ihr könnt dort natürlich irgendwie auch unsere Podcasts vorfinden, genauso wie auf die Podcatcher. Am meisten freuen wir uns, wenn es das weiter verbreitet. Und am allermeisten freuen wir uns, es wird in den nächsten Monaten zahlreiche Möglichkeiten dazu geben, wenn wir uns gemeinsam auf der Straße hängen, um den weiteren Vormarsch der Rechten in diesem Land zu stoppen. Und deswegen verabschieden wir uns heute einmal mit einem antifaschistischen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.